Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt mal wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. In unserer vierten Folge sprechen wir ja über weitere Therapiemöglichkeiten, also dann, wenn die medikamentöse Therapie versagt hat. Also sozusagen die Fortsetzung von unserer letzten Folge. Dazu jetzt die erste und vielleicht wichtigste Frage heute. Wann ist die konservative Therapie am Ende? Und ab wann sagst du, jetzt sollten wir die Messer wetzen?
Es ist eine gute Frage. Darüber wird extrem viel diskutiert und es gibt keinen offiziellen Zeitraum, wo man sagt, da muss man sich dran halten, das ist quasi nach so und so vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren müssen wir operieren.
Ich meine, das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis vielleicht für unsere noch nicht so erfahrenen Zuhörer. Wir müssen uns ja auch immer wieder mal mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen, wo ein Gutachter kommt und sagt, ne, hätte man jetzt noch nicht operieren sollen. Da gibt es Leitlinien so und so. Das heißt, es gibt keine offiziellen Empfehlungen oder klaren Richtlinien.
Ja, ganz so scharf würde ich es nicht formulieren. Also es gibt eine gut gemachte Studie an erwachsenen Patienten mit einer unkomplizierten CRS. Und da hat man sich eigentlich drin geeinigt, dass eine OP sinnvoll angeboten werden kann, wenn mindestens 8 Wochen therapiert worden ist, also Nase spülen, intranasales Corticosteroid und in einem CT, was dann gemacht wird, mindestens ein Lund-McKay-Score von über 1 ist und der SNOT 22 mindestens 20 oder höher ist. Und das waren tatsächlich zunächst mal Kriterien jetzt rein von einer Studie, aber die hat man quasi so als Mindestschwelle auch in diesem E-Positionspapier übernommen.
Okay, wir würden sagen 12 Wochen, Vierteljahr, das ist so die Hausnummer.
Genau.
Also genau, und ich denke, das ist auch das, also 8 Wochen Minimum, 12 Wochen hätte man ein gutes Gefühl, ne?
Genau, also so handhaben wir es ja hier in der Klinik, also 12 Wochen konservative Therapie, maximal medikamentöse Therapie. Und wenn das nicht ausreichend hilft und wenn da der Patient nicht zufrieden ist, dann kann man über eine OP nachdenken. Und die Kriterien eben von Lund-McKay-Score größer 1 und ein SNOT 22 von mindestens 20 sind natürlich so Minimalkriterien. Und nicht alle Patienten, die diese Kriterien erfüllen müssen oder sollten, auch operiert werden. Aber ja, wenn man so ein bisschen so diese Minimalkriterien anwendet, dann kann man dafür sorgen, dass man eigentlich so diese unnötigen Operationen verringert.
Okay, gut. Dann
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Diese Kriterien, die ja irgendjemand einfach mal so für eine Studie festgelegt hat und die dann übernommen worden sind, die sind tatsächlich post hoc nochmal überprüft worden, also in einer retrospektiven Studie. Und man hat die quasi auf Patienten draufgelegt, die schon operiert worden waren und hat tatsächlich festgestellt, dass die Kriterien nicht verkehrt sind und dass bei den Patienten, die nach diesen Kriterien ja, wo man jetzt sagen würde, eine OP ist eigentlich unangemessen einzustufen, die haben auch tatsächlich am wenigsten von der OP profitiert.
Okay. Das ist ja gut, dass Sie das nochmal überprüft haben, war mir gar nicht bewusst. Wenn wir jetzt die Patienten bei uns präoperativ sehen, also wir beide sitzen ja dann auch als Oberärzte in der zentralen Aufnahme und führen sozusagen dieses letzte Gespräch mit den Patienten vor der Operation. Es ist ja in meiner Erfahrung nach besonders wichtig, dass man vorher die Ziele mit dem Patienten klar bespricht. Was sind die Ziele? Was wären jetzt deiner Meinung nach die Hauptziele bei der Operation?
Also ich bin absolut bei dir. Das ist super wichtig, die Ziele zu besprechen. Und ich glaube, wir hatten es auch in den letzten Folgen schon mal gesagt, es ist eine chronische Erkrankung. Klar würden wir uns Heilung wünschen, aber zunächst mal geht es um die Kontrolle. Und Ziel der OP ist tatsächlich ein Schritt in der Behandlung. Und man zielt durch die OP in erster Linie darauf ab, dass es eben eine lokale Besserung gibt und dass die lokale Therapie, sprich die Spülung und das Spray, hinterher besser an die Schleimhäute drankommt. Das heißt, da ist auch immer wichtig, eben dem Patienten zu sagen, dass nach der OP immer noch die Nase gespült werden muss, immer noch das nasale Kortikoid genommen werden muss und dass das quasi jetzt nicht so wie operierend und danach ist dann gut.
Ja, ich bin ja sehr plastisch in meiner Erklärung mit den Patienten. Ich sage dann immer, wissen Sie, das ist nicht wie wenn Sie jetzt in die Werkstatt fahren und den Auspuff tauschen. Die OP ist nur die eine Hälfte und die Nachbehandlung ist die andere Hälfte des Erfolges. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, damit die Patienten nachher auch nicht unzufrieden sind. Also Unzufriedenheit kommt ja nicht nur, weil irgendwie was nicht so ist, wie es vielleicht sein könnte, sondern es ist nicht so, wie sich der Patient es vorstellt. Und der hat ja keine Vorstellung davon. Deswegen ist diese Zieldefinition vorher und auch der Weg, wie man da hinkommt und der Weg, den die Patienten im Verlauf beschreiten müssen, glaube ich, wichtig.
Absolut, ja. Und klar, das eine ist natürlich, mit dem Patienten das zu besprechen und das Ziel zu definieren, zu sagen, okay, wir wollen eine Verbesserung und es ist ein Schritt in die Richtung. Und natürlich für uns als Chirurgen wissen wir natürlich, was wollen wir mit dieser OP erreichen. Und klar wollen wir die Symptome lindern, wir wollen die Lebensqualität verbessern. Aber jetzt rein mechanisch erhoffen wir uns natürlich dann eine Vergrößerung der Drainagewege, eine verbesserte Erreichbarkeit unseres topischen Corticosteroids und tatsächlich auch so ein bisschen Vorbeugen von Komplikationen. Also gerade im Zusammenhang der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, die kann ja mal akut exazerbieren und kann dann auch mal irgendwie Richtung Auge oder Hirn gehen. Und wenn man da halt rechtzeitig operiert, kann man da noch ein bisschen vorbeugen.
Wäre eigentlich auch mal eine ganz interessante Folge für die Zukunft: Notfälle, akute und subakute Notfälle in der HNO.
Absolut.
Machen wir mal. Gut, kommen wir weg zur chronischen Rhinosinusitis. Jetzt planen wir die Operation. Wir haben ja jetzt schon so eine Art Vorgespräch gehabt. Unter Umständen macht es ja Sinn, Patienten unter gewissen Umständen noch vorzubehandeln.
Klar, die Patienten sollten alle eben diese maximal medikamentöse Therapie haben, sprich Nase spülen, Corticosteroid, 2 Hub morgens und abends. Ja, und dann gibt es tatsächlich, es gibt Ansätze, dass man gerade den Patienten mit einer Podoposis vor der OP Cortison gibt. Aber das ist auch wieder umstritten. Also es gibt Studien, die zeigen, es gibt weniger Blutungen durch dieses Cortison intraoperativ, die OP-Zeit ist schneller, es gibt weniger Komplikationen. Aber es gibt genauso Studien, die sagen, es hat keinen wirklichen Effekt. Insofern ist das umstritten. Und wenn man sich überlegt, was man mit dieser kumulativen Gesamtdosis für die Patienten macht, wenn man den orales Cortison gibt, muss man sich das wirklich gut überlegen, ob das Sinn macht.
Okay, also Plädoyer eher zurückhaltend.
Also so machen wir es ja hier bei uns in Tübingen.
Genau. Also früher haben wir es tatsächlich öfter gemacht, aber halt auch in Unwissenheit, weil es keine guten Studien gab. Und man verlässt es weitestgehend wieder. Gut, dann kommen wir jetzt zur Operation selber. Da gibt es ja einen Begriff, den wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen aufschlüsseln müssen. Das ist diese FES. Funktionell endoskopische Sinus Surgery. FES. Und das ist ja heutzutage eigentlich der Standard, der überall durchgeführt werden sollte. Also genau. Die ganz alten Oberärzte, die mir das am Anfang teilweise gezeigt haben, die haben es teilweise noch mikroskopisch gemacht und propagiert, aber ich habe es direkt natürlich endoskopisch gelernt. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sachen sagen, weil es hier heute auch um operative Therapie geht.
Ja. Und ich möchte nur noch mal an deine Aussage von einer der letzten Folgen erinnern. OP ist ja OP, da gibt es nicht großartig Entwicklungen. Und jetzt mal gucken, ob du die Aussage jetzt nach unserem Gespräch noch so halten willst. Aber du hast absolut recht. Also ich meine, so in den 80er Jahren ist so wirklich diese endoskopische Technik immer stärker geworden. Eben auch mit dem Einzug von Kameras, die wirklich ein gutes Bild gegeben haben. Und man heutzutage, wir haben bei uns im OP 4K-Kameras stehen. Das ist sicherlich nicht der Standard, aber HD ist wahrscheinlich in jedem Zentrum, was diese Nebenhöhlenoperationen macht, vorhanden, sollte auch vorhanden sein. Und die endoskopische Operation ist sicherlich heute als Standard anzusehen. Und genau das Funktionelle an der funktionellen endoskopischen Nebenhöhlenchirurgie besagt ja eigentlich, dass man wirklich die Drainagewege eröffnet. Aber sonstige Anatomie, wie zum Beispiel die mittlere Muschel oder die untere Muschel, die belässt man.
Ja, das ist tatsächlich so, dass früher ein bisschen so der Standard war, alles raus, was keine Miete zahlt, kann man das so sagen. Da gab es halt unglaublich große Höhlen, also quasi wie so eine Common Cavity fast in den Nebenhöhlen mit sehr viel Krustenbildung. Und was man heute immer noch sieht, sind diese Fensterungen der Kieferhöhle, in der Idee, man musste die Kieferhöhle unten eröffnen, damit der Schleim unten abläuft. Das funktioniert nicht, gell?
Genau, ja, das hat man früher gern gemacht. Das hat man sogar auch im Stuhl gemacht. War extrem unangenehm für die Patienten. Das war tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch vor meiner Zeit. Also ich habe das nie aktiv gelernt oder gesehen. Aber diese Drainagewege über den unteren Nasengang, wo man da in die Kieferhöhle reingepiekst hat, das hat man weitestgehend verlassen, ja. Also man weiß, die Zilien schlagen Richtung natürliche Ostien und man will heute eigentlich die natürlichen Ostien erweitern. Und es ist, wie du sagst, eigentlich sollte jeder zumindest diese funktionelle endoskopische Nebenhöhlenchirurgie betreiben. Aber es gibt natürlich immer noch, ja, es gibt Kollegen, die etwas radikaler sind, aber es gibt auch Kollegen, die tatsächlich jetzt einfach eine Polypektomie machen, sprich die schneiden die Polypen, die aus den Nasennebenhöhlen rausgucken, schneiden die halt ab. Damit ist zunächst mal der Patient geholfen, der kriegt besser Luft, aber natürlich wachsen die auch relativ schnell wieder nach. Und da geht es natürlich auch immer darum, wenn jetzt ein Patient vor einem sitzt und sagt, ja, ich habe schon 5 Nebenhöhlenoperationen gehabt, dann natürlich zu schauen, okay, was waren das denn für Operationen? Waren es wirklich funktionelle Nebenhöhlenchirurgie oder hat da halt jemand irgendwie einen Polyp abgezwickt?
Ja, das war früher tatsächlich gerade bei Wahlassungspatienten gar nicht so selten, ne? Da kamen die zu uns rein und sagten dann, der Kollege so und so hat die im Stuhl mal rausgezwickt und hat das als Siebbeinrevision dann verschlüsselt. Das kann man so heute natürlich nicht mehr machen, ne? Das ist obsolet.
Ja, man, als Primäreingriff für eine diffuse, primäre, chronische CRS ist, denke ich, heute die fest der Standard. Und bei Revisionseingriffen oder eben wenn es eine sekundäre CRS ist, gibt es natürlich Abwandlungen davon. Also gerade irgendwie eine mediane Maxillektomie, wo man sagt, man muss wirklich groß den Sinus maxillaris aufmachen oder wahrscheinlich eher für die Revision vorbehalten, die Median-Drainage der Stirnhöhle, also dieser sogenannte DRAF 3. Das ist ja eher was ich jetzt nicht im Ersteingriff mache, ja, sondern wirklich dann bei Patienten, die trotz Operation und trotz medikamentöser und konservativer Therapien nach Operation wieder Probleme entwickeln.
Gut, jetzt haben wir bei der FES ja schon mal auf die Kieferhöhle als besondere Nebenhöhle Bezug genommen, dass man schlussendlich da das Ostium Naturale, was sehr weit oben ist, eröffnet, aufgrund des Zilienschlages es keinen Sinn macht, quasi eine zusätzliche Fensterung unten zu machen. Wie ist es bei der Stirnhöhle? Die Stirnhöhle ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, die Königin oder auch die schwierigste Nebenhöhle zu operieren. Vielleicht kannst du da nochmal so die speziellen Konzepte zur Stirnhöhlenchirurgie erwähnen.
Spezielle Konzepte sind gut. Also tatsächlich hast du recht, Stirnhöhle ist einfach so für den Chirurgen die am schwierigsten zu erreichende und komplizierteste Nebenhöhle, die man so angehen kann. Und wenn man da nicht genau weiß, was man tut und da quasi nur ein bisschen rumkratzt und nur so ein bisschen Schleimhautverletzungen setzt, dann hat man tatsächlich hinterher eine größere Gefahr, dass es dann Vernarbungen gibt. Insofern sollte man, wenn die Stirnhöhle jetzt nicht primär betroffen ist oder wenn das eher so aussieht, als ist das ein Aufstau in die Stirnhöhle, sollte man am besten von dem Bereich vorne Richtung Stirnhöhle die Finger lassen und gucken, ob das dann nicht alleine ausreicht, wenn wirklich das Siebbein offen ist, dass man dann da eben mit der Spülung, mit dem Cortison anstellen hinkommt, die man vorher nicht erreicht hat, dass dann auch die Stirnhöhlenbucht sich beruhigt. Und natürlich, es gibt Situationen, da muss man Richtung Stirnhöhle gehen, aber da muss man einfach wissen, wohin läuft man und was muss man tatsächlich beachten. Also wenn man Richtung Stirnhöhle geht, dann hat man ja Richtung Stirnhöhleneingang so eine Sanduhrstruktur, wo es nochmal eng wird, wo viel Knochen ist. Und da muss man natürlich versuchen, diesen Knochen wegzunehmen. Und dann gibt es diese, es gibt verschiedene Einteilungen. So eine relativ bekannte ist die nach Draf. Aus Australien gab es auch mal eine Einteilung, die noch ein bisschen feingranulierter war. Aber letztlich geht es dann darum, wenn man Richtung Stirnhöhle läuft, dass man da die Engstelle aufbohrt und Knochen wegnimmt, dass man einfach so groß wie möglich den Drainageweg hat.
Okay. Besonderheiten bezüglich der Keilbeinhöhle noch, die wir sozusagen jetzt auch noch nicht erwähnt haben?
Ja gut, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich, was sollte man beachten, bevor man Richtung OP läuft?
Genau, ich steige nochmal kurz ein, vielleicht, wir haben jetzt ja über ein paar Besonderheiten der Nebenhöhlen gesprochen schon, vielleicht im Vorgriff. Gehen wir nochmal zurück bei der Vorbereitung. Auf was muss man achten? Warum muss man darauf achten? Und insbesondere, welche Komplikationen muss man in Betracht ziehen? Und wo?
Ja, stimmt. Wir sind relativ schnell ins Spezielle abgerutscht.
Also sind wir halt.
Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir tagtäglich nichts anderes tun. Aber klar, also wenn man Richtung OP geht, das hat man beim letzten Mal schon gesagt, braucht man zwingend ein CT.
Idealerweise in 3 Ebenen.
Genau, man braucht die Rekonstruktion und man muss sich das CT natürlich vorher angucken. Und da gibt es verschiedene Dinge, auf die man achten muss. Also ganz Basics, also wie sieht die Scheidewand aus? Muss ich eben erst eine Nasenscheidewand machen, um vielleicht an die Nebenhöhle zu kommen? Aber natürlich muss man dann auch auf verschiedene Strukturen achten. Die Orbita ist nicht weit. Man muss gucken, wie ist die Orbita in Bezug zur Kieferhöhle. Nicht, dass man aus Versehen irgendwo in die Orbita fällt. Man muss schauen, wie groß ist der Abstand im Sinus frontalis, also wie eng ist der Ausführungsgang, wie wahrscheinlich könnte es da sein, dass ich irgendwo die Schädelbasis penetriere. Das Siebbein gibt es natürlich super viele Sachen, die man angucken muss, also wie tief ist die Riechrinne, wie hoch ist das Siebbein insgesamt, die Arteria epimodalis anterior, läuft die frei durch Siebbein, ist die knöchern bedeckt. Dasselbe gilt natürlich für die Arteria epimodalis posterior.
Genau, das sind also zur Erklärung nochmal 2 Gefäße, die aus der Ophthalmika kommen und mehr oder weniger durch die Schädelbasis laufen. Und hat man immer hohes Risiko, besonders wenn man Richtung Stirnhülle geht, dass man vorne die epimodalis anterior verletzt. Und das ist sehr unangenehm, weil die in dem knöchernen Kanal läuft und quasi schwierig zu veröden ist. Also früher hat man die sogar dann durch die Orbita hindurch dann abgesetzt, habe ich jetzt ehrlicherweise seit 12, 13 Jahren nicht mehr gemacht. Ja, also unangenehmes Gefäß, was...
Ja, und tatsächlich gibt es halt im Bereich des Siebbeins auch einfach eine hohe Varianz.
Ja.
Also jedes Siebbein ist anders, kein Siebbein ist wie das andere. Und deswegen ist es zwingend erforderlich, dass man sich vorher einmal das CT in Ruhe anguckt und schaut, was für Besonderheiten gibt es da. Richtung Orbita, der Lamina paperacea, gerade im hinteren Bereich vom Siebbein gibt es da häufig Dehiszenzen. Auch das will man vorher sich einmal angucken, dass man da nicht aus Versehen irgendwie was verletzt. Und klar, im Sinus sphenoidalis muss man schauen, da gibt es wichtige Strukturen, Nervus opticus, Carotis interna, Nervus vidianus.
Gut, wenn wir uns jetzt das CT anschauen, wir machen ja eine funktionelle endoskopische Chirurgie. Ist wichtig zu wissen, dass das Nebenhöhlensystem durch die sogenannte Grundlamelle in einen vorderen und in einen hinteren Teil unterteilt wird. Und die trainieren auch unterschiedlich.
Die Grundlamelle, kann man dazu sagen, ist quasi die mittlere Muschel. Also der Ansatz der mittleren Muschel,
genau.
Letztlich an der Lamina paperacea.
Und wenn man sich jetzt von vorne so eine Nase anschaut, auf die mittlere Muschel schaut, dann ist es so, wie wenn du so ein gekurften Theatervorhang hast, der hinten so um die Kurve geht und dann außen an der Orbita und oben ansetzt. Also das ist schwierig vorzustellen, aber diese Grundlamelle, die ist halt der hintere gebogene Teil der mittleren Muschel und teilt es in so einen gedachten vorderen und hinteren Teil ein. Und man muss es einmal plastisch sich ein paar Mal auf dem CT angeschaut haben und dann auch im OP, um dieses Konzept zu verstehen. Weil dann versteht man auch die Verschattung im CT besser und weiß halt, gehe ich da jetzt wirklich an die Stirnhülle ran oder nicht? Ist das möglicherweise ein Aufstau? Ist das nur vorne etwas, was nicht abläuft, oder sind das wahrscheinlich eher Polypen?
Und die Unterteilung mit der Grundlamelle ist ja jetzt nicht nur was Hypothetisches, was sich so jetzt der HNO-Arzt ausgedacht hat. Also man hat ja tatsächlich auch verschiedene Drainagewege. Das posteriore Siebbein trainiert ja einfach woanders hin, wie eben das anteriore Siebbein.
Genau, das gehört funktionell eigentlich eher zur Keilbeinhöhle, das posteriore Siebbein, und das anteriore Siebbein zu diesem Kieferhöhlen-Stirnhöhlen-Komplex.
Genau.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt funktionell endoskopisch operieren, machen wir das ja mit dem Endoskop. Klassischerweise, ich starte mit der 0-Grad-Optik. Es gibt Kollegen, die starten mit der 30-Grad-Optik. Typischerweise haben wir in unseren 7 0-Grad-Optik, die halt geradeaus ist, klar, 30-Grad-Optik, die um 30 Grad gewinkelt schaut, eine 45-Grad-Optik. Es gibt noch 70-Grad-Optiken, mit denen habe ich früher viel operiert, heute auch. Aber ich weiß, viele Kollegen mögen die nicht, weil die beim Einführen, man sieht nicht, wo man sie hinführt, das ist so ein bisschen blind. Und es gibt noch stärker gewinkelte Optiken, die aber sicherlich so ein Kolibri-Dasein haben.
Ja, es gibt noch ganz, ganz seltene. Es gibt auch Optiken, die kannst du hinten drehen und kannst sie quasi von 0 bis 110 Grad dann abwinkeln. Aber ja, es ist, wie du sagst, also normalerweise 0 oder 30 Grad. Damit kann man fast alles operieren. Und die stärker abgewinkelten Optiken sind für den Ausnahmefall, wenn man wirklich mal irgendwo um die Ecke gucken muss oder in die Ecke, in irgendeinen Winkel gucken will. Gerade für die Kieferhöhle kann es von Vorteil sein. Ja, also ich starte auch mit der 0-Grad-Optik. Das ist so die Standardoptik.
Ein wichtiger Vorteil, den das Endoskop gegenüber dem Mikroskop hat, es gibt ja auch Nachteile, ist, dass man eben so einen Weitwinkelblick hat. Und das ist nicht zu unterschätzen. Es ist mir früher nie so aufgefallen, aber als ich mal mit 3D-Endoskopen operiert habe, die diesen Weitwinkel nicht in dem gleichen Maße haben, sieht man erst, was das bedeutet. Also das ist nicht nur, dass man eine angulierte Sicht mit gewinkelten Optiken hat, sondern auch, wenn man mit der 0-Grad-Optik reinschaut, hat man eine wunderbare weite Überblick.
Das ist so mit der größte Vorteil. Ne? Genau. Mit dem Mikroskop kannst du nur gerade ausschauen. Und hast den Naseneingang prinzipiell als größtes Loch und hast da hinten blendenartig, geht es hinten dran, der Strahlengang zusammen. Und beim Endoskop ist es gerade umgedreht, dass du eben mit deiner Optik in der Nase bist und der Strahlengang nach außen geht. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich denke, das war mit auch ein Grund, warum sich die endoskopische Operation durchgesetzt hat.
Ja. Der Feind des Endoskops ist immer das Blut, also das ist am Anfang, muss man da halt ein bisschen üben, aber ich sehe das jetzt schon, selbst mein 10-jähriger Sohn, der jetzt an deinem Endoskopietrainer letzte Woche geübt hat, kriegt das bimanuell eigentlich gut hin. Also das ist etwas, was sehr gut trainierbar ist an sich.
Absolut, ist eine Übungssache, reine Übungssache. Also zunächst mal Verstehen von CT-Bildern und Verstehen der Anatomie, aber klar, die reine OP ist eine Übungssache. Jetzt kommen wir mal drauf zurück. Also ihr hattet ja vorhin schon gesagt, es gab diese Polypektomie, wahrscheinlich eher aus abrechnungstechnischen Gründen. Der heutige Standard ist die funktionelle endoskopische Nebenhöhlenoperation. Wenn man alle Nebenhöhlen operiert und nicht nur selektiert und sagt, okay, ich gehe jetzt mal ins Siebbein, gibt es jetzt dieses Full House Fest. Das ist so das machen die Amerikaner ganz gern, Full House Fest, also alle Nebenhöhlen erweitern. Und dann gibt es tatsächlich einfach auch neuere Ansätze, wo du meintest, da hat sich ja nicht so viel getan. Da gab es so vor 10 Jahren mal so ein bisschen einen Peak, Hauptsache aus Frankreich. Die nennen das Nasalisation, wo man quasi in der Nebenhöhlenoperation eben die Schleimhaut nicht schont, die anatomischen Strukturen nicht versucht, so gut wie es geht zu schonen, sondern da wird tatsächlich aus dem Siebbein, aus der Kalbeinhöhle, komplett bis aufs Periost runter alles rausgeholt. Die mittlere Muschel wird eingekürzt, mit der Idee, dann wirklich so eine große Höhle zu haben. Und jetzt auch in den letzten Jahren gab es immer wieder aus der Gruppe in Belgien, Klaus Bachert ist also mitführend, der nennt es Reboot, ist im Grunde dasselbe, fast noch ein bisschen radikaler. Der holt eigentlich alle Schleimhaut aus sämtlichen Nebenhöhlen raus, bis aufs Periost runter. Und die Idee dahinter ist dann, dass sich diese Schleimhaut, die da wieder neu wächst, dass die gesund nachwächst. Klar gibt es, wie für alles, gibt es Studien und Untersuchungen. Und bei einer ausgewählten Untergruppe von Patienten, gerade mit einer starken Typ-2-Inflammation, mit einer ausgeprägten Polyposis, mag das sogar Vorteile bringen. Aber die Datenlage ist da noch relativ schwach. Insofern, ich glaube, der Standard ist fest und wir haben jetzt auch, ich wüsste nicht, dass wir hier einen Patienten mit der Reboot-Operation operiert hätten.
Vielleicht mal ganz früher. Preboot. Okay. Ja, interessant. Ich wusste, dass es da so Insellösungen gibt von verschiedenen Kollegen, auch ein Kollege aus Karlsruhe, der da auch so das auf gewisse Art und Weise halt macht, mit teilweise sehr guten Ergebnissen, weil er es halt selber so macht. Also es gibt einfach nicht immer den Königsweg, aber wir müssen ja irgendwo Standards auch ein bisschen setzen, zumindest Standards. Und da ist sicherlich in Deutschland zumindest diese Fesschirurgie immer noch das Arbeitspferd.
Absolut. Und wenn wir jetzt schon irgendwie über die Fess sprechen, nochmal kann man natürlich schauen, gibt es denn aus deinem Erfahrungsschatz, was gibt es jetzt aus deinem Alltag für Tipps, wenn du in die OP gehst, wie lagerst du den Patienten, was sagst du dem Anästhesisten, was sind so deine Tipps, die du geben würdest, jetzt, wenn jemand das neu lernen will, dass die OP besser von der Hand geht?
Okay, also das Erste, und das ist nicht nur für Nebenhöhlenchirurgie, sondern auch für endoskopische Ohrchirurgie wichtig. Also immer Endoskop, immer aufs Blut achten. Das ist immer besonders wichtig. Ist Oberkörperhochlagerung. Also das ist einer meiner Tricks, die ich anwende. Wir müssen ja gucken, dass wir, wenn wir den Kopf lagern, den nicht zu stark in Reklination bringen, weil wir ein gewisses Risiko haben, dann eher in die Schädelbasis zu gehen. Zumindest erkläre ich das den Assistenten immer so, aber wenn man den Oberkörper hochlagert und dann den Kopf versucht, dazu gesehen gerade zu lagern, dann senkt man einfach den Blutdruck im Kopf. Und Blutdruck senken kann der Anästhesie machen, aber die zusätzliche Lagerung des Patienten ist eben eine Möglichkeit, das zu unterstützen. Das Zweite ist, dass wir die Nase ja in der Regel vorher abschwellen und während der Operation auch immer wieder abschwellende und blutstillende Hirnwatte einlegen mit verdünntem Suprarenin, was zusätzlich zu einer Blutstillung führt. Und da sollte man, denke ich, so geduldig wie möglich sein, lieber länger warten und in Blutstille operieren, keine Komplikation produzieren. Unterm Strich ist man dann am Ende mindestens genauso schnell und hat ein wesentlich schöneres, saubereres Ergebnis.
Ja, und es ist, wie du sagst, wenn was passiert, dann meistens, weil man schlechte Sicht hatte, weil es stark geblutet hat, weil man nicht genau gesehen hat, was passiert. Und das ist natürlich ein klasse Tipp, um da einfach Komplikationen vorzubeugen.
Und die Orientierung. Also es gibt ja da einfach CT-Bilder, wo man sieht, da war der Chirurg mit seinem Sauger 3 Zentimeter im Hirn drin. Blutung, stark voroperierte Patienten, wo die Landmarken nicht mehr da sind, und dann diese Mischung, ne, die führt dann dazu, dass man möglicherweise mal dann nicht mehr perfekt orientiert ist.
Ja. Also die umgekehrte Trendelenburg-Lagerung mit Oberkörper hoch und Füße nach unten, das ist tatsächlich ja auch was, was in Positionspapieren empfohlen wird und was in Studien auch gezeigt hat, dass es dadurch weniger blutet und dass die OP-Zeit sich dadurch verkürzt. Also das sind wirklich gute Tipps. Und du hast angesprochen, der Kollege der Anästhesie kann auch noch ein bisschen unterstützen. Da ist in diesen Empfehlungen immer die Rede von der kontrollierten Hypotension. Das sage ich der Anästhesie oder dem Kollegen aus der Anästhesie immer, ich hätte gerne Nummer eins eine Tiva, also keine Inhalationsnarkotika, sondern eine totale intravenöse Anästhesie. Denn das hat eben auch in Studien gezeigt, dass es dadurch weniger blutet. Und klar, weniger Blutung verbesserte endoskopische Sicht. Und die kontrollierte Hypotension hat dasselbe Ziel. Also irgendwo, mein Wunsch, Mitteldruck ist irgendwo um die 70. Wenn man in der Literatur schaut, dann ist die Empfehlung irgendwas zwischen 60 und 70, beziehungsweise maximal 30% vom Ausgangsmitteldruck, was man senken sollte. Ich habe festgestellt, wenn ich weniger als 70 mir wünsche, dann kriegen die Kollegen von der Narkose immer so ein bisschen große Augen. Insofern bin ich da jetzt von der Literatur her eher am oberen Ende und wünsche mir so einen Mitteldruck von 70. Und das ist tatsächlich auch was du merkst. Also wenn dann mal der Blutdruck hochgeht und dann siehst du sofort irgendwie, es wird alles rot und blutig und man fragt mal nach, wie ist denn gerade der Mitteldruck? Da kommt meistens, ja, okay, ist gerade etwas höher, bin schon dran, habe schon was gegeben, bin am Senken. Das ist auch nochmal so ein Zusatztipp vielleicht von mir.
Ja, das auch nochmal mit der Bluterei während der Operation vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis und der Narkose. Also es gibt ja kleine Nasenoperationen wie das Septum, das wird bei uns in Larynxmaske operiert. Larynxmaske hat viele Vorteile, Patienten wachen schneller auf, ist weniger invasiv. Aber für eine Nebenhöhlenoperation eigentlich nicht geeignet. Also da braucht man schon eine Intubationsnarkose.
Gut, das haben wir tatsächlich relativ lang und viel über OPs und über OP-Techniken geredet. Kann man natürlich nochmal gucken, was machen wir denn jetzt direkt nach der OP? Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Sollte man dem Patienten vielleicht nach der OP Cortison geben oder Antibiotika? Oder vielleicht auch nicht.
Mhm. Ja, erzähl mal.
Ist gut. Habe ich mir selber quasi eine Vorlage gegeben.
Ja,
ist
sehr gut, ja.
Ja, also wir können es sehr kurz machen, weil wir wollten ja eigentlich in der Folge auch noch darüber sprechen, was wir mit dem Patienten anstellen können, wenn die mit der OP nicht zufrieden werden und wir noch weiter irgendwie therapieren wollen. Und insgesamt wollen wir jetzt auch nicht zu lange erzählen, damit man das gut auf dem Weg von zu Hause an die Uni und wieder zurück hören kann. Frage: Antibiotika nach der Operation macht Sinn? Da gibt es keine Evidenz dafür.
Ja, insofern, so, das macht auch jeder, wie er will. Also das ist ganz interessant. Also viele Sachen haben sich als Standard durchgesetzt. Antibiotikatherapie ist jeder, wie er will. Früher war es Standard. Vielleicht nochmal zum Thema auch Tamponaden. Müssen wir gleich auch noch kurz was sagen vielleicht. Früher gab es das Problem, dass wir diese Gasetamponaden hatten, also quasi einen Stoff, der sich vollgesogen hat mit Blut und die entzünden sich dann, dann kann es ein Toxic-Shock-Syndrom geben und dadurch mussten die Patienten antibiotisch abgeschirmt werden. Heutzutage versucht man ehrlicherweise gar keine Tamponade zu machen, musste ich auch lernen. Als ich musste früher viel tamponieren, so wollten das die Alten hier. Aber heute, ich weiß nicht, ich war auf einem Nebenhöhlenkurs in München. Durfte ich hin als Assistent und da habe ich gefragt, da sagte der Professor Leunig, ein ganz großer Nebenhöhlenchirurg in Deutschland, ja und dann sind wir mit der OP fertig. Und dann meinte ich, ja und keine Tamponade. Ja nee, wieso? Ja, wir müssen doch die Nebenhöhlen aufhalten, es kann doch bluten. Wenn Sie das gut operiert haben, bleibt das genauso stehen und blutet nicht. Ich so, okay.
Natürlich jetzt hier eine Einzelmeinung,
ja.
Aber die ist gar nicht verkehrt. Da gibt es auch wieder Studien, die wirklich zeigen, dass die Tamponaden auf die Blutstillung nicht wirklich einen messbaren Effekt haben, normalerweise nicht notwendig sind und das Risiko einer Nachblutung durch die Tamponadenlage auch nicht verringert wird. Es gibt so schwachen Hinweis darauf, dass eine Tamponade was bringt gegen Synergiebildung.
Mhm.
Aber die Hinweise sind wirklich begrenzt und da werden wirklich gute Studien notwendig, um zu sehen, bringt die Tamponade was. Und dann ist er auch tatsächlich nicht Tamponade gleich Tamponade. Da gibt es, wie von dir erwähnt, früher diese Gasestreifen, die man da reingestopft hat. Heute der Standard, wenn man was nimmt, so Fingerlingstamponaden, also irgendwie was Glattes, was auch gut wieder rausgeht. Die Industrie hat natürlich auch selbstauflösende Tamponaden, auch Tamponaden mit zum Beispiel Chitosan-Beschichtung, die eben eine Wundheilungsverbesserung bringen soll. Also da wird es schwierig, tatsächlich gute Studien zu machen, aber die wären notwendig, um zu sagen, okay, das ist sinnvoll, das bringt was. Stand jetzt, wenn man sagt, hey, man macht die Tamponaden, um irgendwelche Blutungen zu verhindern, ist es nicht notwendig. Und genau, Antibiose gibt es keine Empfehlung. Im EPOS-Papier gibt es keine Evidenz für eine orale Antibiose postoperativ. Insofern würde man das auch nicht empfehlen. Es gab viele Ansätze zu sagen, man gibt den Patienten postoperativ nochmal Cortison. Da gab es dann auch wieder, jedes Krankenhaus hatte verschiedene Schemata, wie schnell wird das ausgeleitet und wie lang geht das. Da gibt es ein schönes Übersichtspaper von 2023, was eigentlich auch sagt, postoperativ kein Nutzen von oralem Cortison. Also auch da würde ich sagen, lässt man besser weg. Man lässt die Patienten einfach wirklich frühzeitig spülen. Ich empfehle meinen Patienten ab dem ersten Tag mit einer Nasendusche zu spülen. Und dann eben wieder dieses Cortisonspray, wenn diese ganzen Krusten, wenn das Sekret weg ist und das Cortisonspray wirklich auf die Schleimhaut kommen kann.
Gut, jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, wenn wir so Spezialfälle haben. Patient hat eine obliterierte Stirnhöhle, ist schon ein, zwei Mal operiert worden, sind ja häufig Patienten, die uns auch zuverwiesen werden. Hatten wir ja schon mal über Stents gesprochen, die man einsetzen kann. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was du davon hältst. Machst du das oft? Und was man beachten muss.
Ja, also das ist ein guter Punkt. Gerade für die Stirnhöhle finde ich die Stents sehr, sehr hilfreich. Da hat man häufig das Risiko, dass das wieder vernarbt, dass es zugeht, dass man, wenn man da am Knochen gebohrt hat, dass sich da ein neuer Knochen bildet. Und da gibt es auch gute Untersuchungen und Daten, die zeigen, dass diese Stents, die einfach über einen gewissen Zeitraum kontrolliert Cortison abgeben, da helfen, diese Reoperation zu verhindern. Da gibt es verschiedene Größen von den Stents, auch verschiedene Formen. Also es gibt einen, der ist so wie so eine Sanduhrform. Der legt sich wirklich super in die Stirnhöhlenbucht. Und dann gibt es dann noch einen röhrenförmigen, zylinderförmigen, kleinen und großen, die dann auch entweder in Richtung Stirnhöhle legen kannst oder dann im Siebbein. Und tatsächlich, wenn es darum geht, eine Stirnhöhle zu revidieren, nehme ich die ganz gerne und setze die vorne in die Stirnhöhlenbucht ein.
Als ich so mit der Nebenhöhlenchirurgie angefangen habe, gab es doch noch häufiger als heute diese extranasalen Zugänge. Also wir versuchen ja heute alles durch die Nase hindurch endoskopisch zu operieren. Vielleicht sollten wir das trotzdem auch nochmal erwähnen, weil ab und zu ist es ja dann doch notwendig.
Extrem selten, ja, aber ab und zu hast du recht.
Genau, also da gibt es zwei klassische Zugangswege, kann man sagen, denke ich, zur Stirnhöhle, den Bügelschnitt. Habe ich früher sogar ein paar Mal gemacht. Einmal bei einer Stirnhöhlenimpressionsfraktur, weiß ich noch. So eine 10-Jährige, die ist in der Wasserrutsche einem hinten drauf gerutscht und hat sich vorne die Stirnhöhle eingebeult. Sah ziemlich übel aus. Also dafür zum Beispiel bei Mukozelen, vielleicht noch ein Thema, was wir kurz ansprechen sollten, was Mukozelen sind und warum die so problematisch sind. Und dann gibt es diese klassischen Augenbrauen- oder Kilian-Schnitte. Also Bügelschnitt ist quasi der neurochirurgische Zugangsweg eigentlich.
Koronarer Schnitt. Wie der Bügel vom Kopfhörer.
Ne? Genau, also so ähnlich wie der Bügel.
Ich erkläre es den Patienten immer, wie wenn sie so ein Oberohr-Kopfhörer aufhaben, dieser Bügel in dem Bereich quasi. Ja, und da gibt es heute tatsächlich, wenige Indikationen dafür, aber die gibt es noch. Die aktuelle Empfehlung, gerade wenn du sagst, Stirnhöhlenfraktur, sind tatsächlich, wenn man so nach diesen Trauma-Empfehlungen schaut, würde man auch zunächst mal endoskopisch probieren. Nur wenn das nicht funktioniert, also wenn es wirklich eine stark imprimierte Fraktur ist, die man endoskopisch nicht beherrschen kann und wenn man davon ausgehen muss, dass eine kosmetische Beeinträchtigung bestehen bleibt, also kosmetisch unfunktionell, dann muss man das machen. Und dann muss man vielleicht so einen Augenbrauenrandschnitt oder einen Bügelschnitt machen.
Und dann gibt es noch einen Zugang zum Siebbein, kann man sagen, die laterale Rhinotomie. Ist jetzt auch, habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht, gibt dafür auch kaum mehr Indikationen. Aber es gibt Kollegen, die das noch machen. Ist ein paranasaler Schnitt in der sozusagen paranasalen Falte. Genau, gibt eigentlich ein ganz gutes Narbenbild, aber gibt es heute nicht mehr viele Indikationen zu.
Ja, und selbst quasi für ausgedehntere Sachen, jetzt gerade wenn man jetzt nicht nur an die chronische Nebenhöhlenentzündung denkt, sondern dann auch irgendwo im Bereich der Tumoren der Nasennebenhöhlen ist, gibt es ja durchaus heute viele, viele Ansätze, denen man sagt, okay, man macht das über die Orbiter, dass man dann Schnitte am Oberlid setzt oder im Unterlid, die hinterher dann auch nicht mehr sichtbar sind. Also man schaut da schon auf das kosmetische Ergebnis mit. Da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren auch ein bisschen was getan.
Vielleicht als Letzte, wir hatten jetzt über Zugang zur Stirnhülle, zum Siebbein noch, gibt es noch den Zugang zur Kieferhülle von außen, wäre dann dieses Mid-Facial Degloving oder der Mundhohlen-Vorhofschnitt, wo man quasi oberhalb der Gingiva reingeht, ist jetzt auch etwas mittlerweile sehr Seltenes.
Ja, in meinen Händen wahrscheinlich nicht nur sehr selten, sondern einfach nicht mehr notwendig. Da gibt es tatsächlich endoskopisch elegantere Möglichkeiten, in die Kieferhöhle zu kommen, ohne dass man jetzt irgendwie durch den Mundvorhof muss.
Absolut. Endoskop rules und man muss einfach geduldig sein und man kriegt eigentlich alles durch die Nase raus.
Jetzt magst du denn was zur Mukozele noch sagen? Du hast es gerade angesprochen.
Ja, was ist denn eine Mukozele? Das ist ja so ein Begriff, ne? Man weiß gar nicht, was das eigentlich teilweise bedeuten kann. Mukozele ist eigentlich ein Schleimsack, ne? Ist ja die Übersetzung.
Ja. Mehr ist es ja auch nicht.
Genau, mehr ist es nicht. Und man denkt ja erstmal, das ist nicht schlimm, aber was ist das Problem?
Du hast ja diesen Schleimsack, wo Schleim rein produziert wird. Heißt, du hast normalerweise da einen gewissen Druckaufbau. Und dann hast du wieder das Problem, dass der relativ dünne Knochen im Bereich der Nebenhöhlen durch diesen kontinuierlichen Druck natürlich Schaden nimmt und zugrunde geht. Und dann hast du irgendwie einen Einbruch der Mukozele in die Orbiter, kriegst dann Doppelbilder zum Beispiel. Oder du kannst natürlich Richtung Schädelbasis ein Problem kriegen.
Genau, das sind die klassischen beiden sehr unangenehmen Prädilektionsstellen. Und auch das versucht man aber primär erstmal endoskopisch zu lösen.
Genau.
Okay, vielleicht nochmal jetzt haben wir diese erste Operation durchgeführt. Wir haben einen Therapieversager, also Patient hat, sagen wir mal, obliterierte Stirnhülle. Wir hatten ja vorhin angerissen, Stirnhülle, schwieriges Thema, einfach eine Engstelle. Was für Möglichkeiten hat man dann noch der Eskalation während der Revisions-OP? Ich meine, unser Ziel war ja, die Belüftung zu verbessern. Jetzt haben wir eine Operation gemacht. Irgendwie ist es nicht gut geworden. Was wären jetzt Strategien?
Die eine Strategie wäre natürlich nochmal zu operieren und die Löcher größer zu machen. Also dann wirklich maximale Öffnungen. Auch das führt meistens bei einem Patienten mit einer Polypose nicht wirklich zum Ziel. Wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen, Komorbiditäten, Aspirinintoleranz. Da macht es vielleicht Sinn, jemanden zu hyposensibilisieren. Das wäre eine Option. Aber natürlich seit 2019 zugelassen haben wir natürlich die Biologika. Die sind nur für die Patienten mit einer Polyposis, also einer CRS-WNP.
Also with nasal polyps. Ich sag's nochmal.
Absolut richtig, ja.
Ich sag's nochmal.
Dafür gibt es momentan zugelassene Biologika. In Deutschland sind das drei verschiedene, die da zugelassen sind. Und das ist natürlich eine gute Option, wenn man es dem Patienten versucht hat, quasi mit konservativer Therapie und Operationen ja so gut wie möglich zu therapieren, aber immer noch nicht im Zielbereich ist.
Okay, jetzt mal ganz konkret. Wir haben jetzt einen Patienten, der einmal an den Nebenhöhlen operiert wurde und nach wie vor ausgeprägte Polypen hat oder wieder. Ist das jemand, der jetzt für Biologiker in Frage kommt? Schon? Oder was wäre sozusagen der minimale Grund? Die sind ja auch ziemlich teuer, da müssen die über eine lange Zeit gegeben werden, da sprichst du ja gleich noch drüber. Aber ab wann könnten wir eine Biologikertherapie starten? Formal, und wann ist es medizinisch sinnvoll?
Rein formal von der Zulassung her brauchst du noch nicht mal eine Operation. Also wenn was gegen eine Operation spricht, wenn der Patient nicht operiert werden kann, trotzdem eine ausgeprägte Polyposis hat, die auf maximal konservative Therapie nicht ausreichend therapiert ist, könntest du ihnen Biologika geben. Soweit von der Zulassung. Natürlich muss man schauen, wie du sagst, die sind sehr, sehr teuer. Man muss sie tatsächlich aktuell ein Leben lang geben. Also es ist nicht nur eine Therapie über einen begrenzten Zeitraum, zumindest nach dem, was wir aktuell wissen. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, man kriegt gut 50-60% der Patienten mit der maximal konservativen Therapie hin. Und dann kriegt man nochmal einen guten Prozentsatz, bis zu 70% kriegt man tatsächlich auch mit der OP dann nochmal verbessert. Und das sollte man tatsächlich, und so ist wahrscheinlich auch die Meinung in Deutschland, das ist nicht nur meine Meinung, da sollte man den Versuch einer Operation vorschalten, bevor man quasi direkt mit Biologika einsteigt.
Okay, vielleicht jetzt nochmal zu den Biologika. Wir dürfen es, glaube ich, sagen, welche drei Wirkstoffe sind im Moment in Deutschland zugelassen?
Es ist, Dupilumab ist das eine. Das ist ein.
Das ist das erste, glaube ich, gewesen, oder?
Deswegen kommt es jetzt bei mir auch zuerst im Kopf. Das war das erste, was die Zulassung erhalten hat. Ein humanisierter Antikörper gegen die Alpha-Untereinheit des Interleukin-4-Rezeptors. Und damit werden letztlich die Interleukin 4 und die Interleukin 13 Funktion wird damit geblockt. Dann als zweites zugelassen wurde Omalizumab. Das ist ein Anti-IgE-Antikörper. Und als drittes dann zugelassen wurde ein Anti-IL-5-Antikörper. Das ist Mepolizumab. Die drei gibt es und die können letztlich eingesetzt werden.
Das sind ja ursprünglich entwickelt wurden für die Asthmatherapie.
Genau, also ursprünglich hatte man die sind schon viel, viel länger, sind sie für die Asthmatherapie zugelassen. Und dann, da hatten wir drüber gesprochen, dass man einfach in den letzten Jahren diesen Pathomechanismus besser verstanden hat, gesehen hat, es gibt diese Typ 2 Inflammation, also noch Typ 2, irgendwann mal Typ 4b. Aber man hat einfach da besser verstanden, dass diese chronische Nebenhöhlenentzündung sich in vielen, vielen Punkten dem Asthma ähnelt und hat dann auch gesehen, dass viele Patienten, die ein Asthma hatten, die zusätzlich noch eine Polyposis nasi hatten und diesen Antikörper bekommen haben, dass sich dann eben auch diese Polypen zurückgebildet haben. Und dann hat man natürlich eben Zulassungsstudien gemacht und hat sich das genauer angeschaut, was dann eben zur Zulassung dieser Antikörper geführt hat.
Und wie läuft es jetzt ganz konkret? Die müssen ja in gewissen Abständen gegeben werden. Die werden gespritzt, soweit ich weiß.
Genau, die werden subkutan gespritzt. Die gibt es als klassische Spritzen oder als Autoinjektoren. Kennt man vielleicht vom EpiPen, also als Notfallmedikation. Genau, und jeder Antikörper hat so sein eigenes Regime, wie er verabreicht wird, in welcher Dosierung und in welchem Intervall. Aber tatsächlich, das haben alle gemeinsam, aktuell ist es eine Dauertherapie. Also es ist nicht so, dass man sagt, man macht das jetzt mal ein Jahr und dann passt das schon, sondern die sind alle als Dauertherapie ausgerichtet.
Okay, da kommen wir gleich schon zur Frequenz. Wie oft werden die gegeben? Einmal im Monat oder alle zwei Wochen?
Es kommt drauf an, genau. Also Dupilumab ist 14-tägig, das Mepolizumab ist einmal im Monat und Omalizumab kommt ein bisschen drauf an, wie hoch der Spiegel von IgE ist.
Okay. So, und die allerwichtigste Frage bei so einer Dauertherapie sind ja die Nebenwirkungen. Wie gut wird es denn vertragen? Ich meine, wenn ich eine OP umgehen könnte und ich muss mich da einmal im Monat ein Spritzchen geben, klar,
Ja, erstaunlicherweise hat man relativ wenig Nebenwirkungen unter dieser Biologikatherapie. In den großen Zulassungsstudien war so das Nebenwirkungsprofil im Großen und Ganzen vergleichbar zwischen Placebo-Gruppe und Verum-Gruppe. Aber tatsächlich gibt es unter der Biologikatherapie, wenn auch selten, gibt es schon Nebenwirkungen, die man mit beachten muss, die man im Kopf haben muss. Man muss so ein bisschen schauen, was machen die Eosinophilen, die können da Probleme machen. Es gibt Patienten, die klagen über Gelenkschmerzen, über Uveitis. Also das sind so die typischsten Nebenwirkungen, die dann diese Patienten haben.
Okay, bevor ich eine kurze Zusammenfassung gebe, muss ich natürlich Tobias recht geben. Es ist wesentlich mehr über die endoskopische Nebenhöhlenchirurgie zu sprechen. Und wir konnten das hier auch nur am Rande anreißen, als ich ursprünglich dachte. Man ist manchmal auch zu tief in der Thematik schon drin und sieht gar nicht, wie weit das Feld ist. Wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse zur operativen Therapie der Nasennebenhöhlen, so die Standardtherapie ist die funktionelle endoskopische Sinus Surgery, FES, wo man versucht eben die Belüftung der Nebenhöhlen zu verbessern, die Zugänge zu erweitern und schlussendlich auch die Bedingungen für eine medikamentöse Therapie im Anschluss zu verbessern. Die medikamentöse Therapie im Anschluss an die Operation ist vor allem die topische Kortisontherapie und die Nasenspülung. Vor der Operation ist es wichtig, sich das CT anzuschauen und es ist wichtig, mit dem Patienten über die Therapieziele zu sprechen, dass alle auf das gleiche Ziel hinsteuern. Wenn die operative Therapie nicht erfolgreich ist, haben wir seit ein paar Jahren Möglichkeiten, eine konservative Langzeittherapie durchzuführen, die sogenannten Biologika. Und in der nächsten Folge würden wir hierzu noch einen Experten bei uns im Zwiegespräch haben und zu dritt sozusagen das Thema Biologika nochmal vertiefen und möglicherweise darüber hinaus, was ist die Zukunft der Nebenhöhlentherapie, besprechen.
Wie immer exzellent zusammengefasst.
Danke.
Dann bleibt mir noch zu sagen, das war also Folge 4 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT, baby. Let's chat. It's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keep on brand new. Let's talk about ENT, come on and learn with me, all about the treatment from A to Z, from allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT, that's what we do.